Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts der Interactive One GmbH. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Name ist Sabrina und natürlich ist auch George wieder dabei. Hi,
Guten
George.
Morgen.
Guten Morgen. Und außerdem haben wir uns auch wieder professionelle Unterstützung ins Studio geholt. Frank Stützewski ist heute hier. Er ist Geschäftsführer von XQ, einem erfolgreichen Versandsystem, made in Germany, würde ich es mal nennen. Hallo Frank, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
Hallo Sabrina, hallo George, danke für die Einladung.
Hallo.
Ja, wir wollen heute mit ihm über die aktuellen Herausforderungen von E-Mail-Service-Providern und natürlich auch über die Herausforderungen für uns als Versender sprechen. Aber ja, vielleicht magst du auch erst noch mal ein bisschen was über dich und deine Firma erzählen, Frank. Ich glaube, du sitzt im schönen Freiburg, habe ich so mitbekommen.
Ja, aktuell, wir haben zwei Büros. Ich sitze in unserem Freiburg-Büro, gerade wo unsere Produktentwicklung stattfindet. Unser Hauptsitz ist eigentlich in Offenbach bei Frankfurt am Main. Ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer der XQ GmbH. Wir sind knapp 40 Mitarbeiter, verschicken so 1,3 Milliarden E-Mails pro Monat für ungefähr 3.500 Kunden. In Deutschland primär oder im Dachraum, aber auch zunehmend im europäischen, auch im außereuropäischen Ausland. Und ja, sind schon die alten Hasen sozusagen immer Marketing, aber es gibt immer neue und spannende Sachen. Und von daher macht mein Job Spaß. Und ja, ich freue mich auch über die Herausforderungen zu sprechen, die heute behandelt werden sollen. Also von daher bin ich hoffentlich der richtige Ansprechpartner. Ansonsten, ich habe auch mein Team hier in Bereitschaft. Also wenn was ist, kann ich dir auch mal schnell anchatten und um fachliche und sachdienliche Hinweise bitten.
Ich glaube, dass du das in Persona auf jeden Fall alles erklären kannst, was wir hier fragen. Ich habe gesehen, du bist seit 2001, beschäftigst du dich wohl mit dem Thema E-Mail-Marketing. Das heißt, da sind unsere Parallelen so ein bisschen, wobei sich unsere Wege da ein bisschen getrennt haben. Bei mir ist es eher dann so die Neukundengewinnung, ja, das E-Mail-Marketing zur Neukundengewinnung, bei dir dann eher Schwerpunkt auch die Bestandskundenkommunikation. Vielleicht, dass ich auch nochmal erwähne, dass wir auch hier jetzt seit vielen Jahren eigentlich eine ziemlich gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, die Interactive One und die XQ GmbH, und dass Mailion auf jeden Fall ein sehr zuverlässiges Tool ist, das kann man auf jeden Fall hier mal sagen, und dass wir auch so auch uns kennengelernt haben, ne? Dass wir auch bedient werden und auch ihr quasi für unsere Anforderungen auch wunderbar die E-Mails verschicken könnt.
Richtig, das ist also die Wertschöpfungskette. Ihr habt in eurem Geschäft Werbekunden, die an eure Adressbestände verschicken. Wir sind der Versanddienstleister. Mhm. Weil der Versand ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Wir haben auch, aber auch noch kleinere Umsätze im Bereich E-Mail-Adresse-Verifizierung, was eigentlich auch ganz interessant ist, um eben im Versand von gerade Co-Sponsoring-Adressen auch die Adressqualität zu verifizieren und auch zu verbessern im Zweifel. Aber wir haben auch bestimmte Sonderthemen, E-Mail-Marketing, in denen wir arbeiten. Das ist dann natürlich beratende Dinge. Ich habe auch mal was publiziert über E-Mail-Adressgenerierung, weil natürlich ja, ohne E-Mail-Adressen gibt es keinen Versand. Zustellbarkeit, das wird ein immer größeres Thema, ist auch heute, glaube ich, ein wichtiger Agendapunkt. Aber auch Themen wie zum Beispiel Versandzeitpunktoptimierung. Also ja, wir sind in allen Themen drin, die von der Technik, aber auch die Konzeption des E-Mail-Marketing betreffen. Unsere Zusammenarbeit ist wunderbar. Es läuft primär auf der operativen Ebene oder den Kollegen bei euch und bei uns. Da bekomme ich eigentlich gar nicht so viel mit. Mhm. Aber das ist die gute Nachricht. Aber natürlich, ich bekomme genügend mit, um auch, sag mal, hier hoffentlich eine Einschätzung abzugeben, die hilfreich sind für die Hörer des Podcasts, um das eigene E-Mail-Marketing auf den Prüfstand zu stellen. Wo steht man eigentlich? Eine Standortbestimmung, aber auch natürlich sukzessive zu optimieren.
Du hast es gerade gesagt, du hast auf dein Buch verwiesen. Ne? Ich habe schon gesehen, Generierung von qualifizierten E-Mail-Adressen. Die 111 Taktiken, ne, für mehr Erfolg im E-Mail-Marketing. Die letzte Ausgabe ist, glaube ich, vom 8. August 2019, richtig?
Das könnte sein, genau, ist die zweite Auflage. Hm.
Sehr gut. Was müsstest du jetzt oder bist du gerade dabei, einiges dort anzupassen, jetzt im Oktober 2021?
Diese Anpassungen kommen eher vom Verlag, wenn Sie sagen, dass die Auflage mal überarbeitet werden soll. Ich sammle hier fleißig, also hinter mir in den Regalen stehen auch die Taktiken, die ich so sammle zur Adressgenerierung, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir deutlich fallendes auch Papiervolumen sehen. Also in meinem Papier-Mailbox ist kaum noch was drin. Und dort sehen wir natürlich auch durch diesen Digitalisierungsschub, den wir erlebt haben, weiter erleben, dass dort die E-Mail-Adresse ein ganz wichtiges Gut ist. auch für die Kommunikation, auch hinsichtlich von, sagen wir, der Stabilität mancher Social-Media-Systeme, muss man sich vielleicht auch hier und da Sorgen machen. Auch bei der Preisgestaltung ist die E-Mail natürlich wahnsinnig günstig. Da drohen niemals Preiserhöhungen, weil es ja starken Wettbewerb gibt. Und von daher gibt es auch neue Taktiken, die ich sammle. Und ja, ich vielleicht in ein, zwei Jahren wird es sicherlich eine neue Auflage geben. Hoffentlich. Also ich bin dabei. Genügend Material habe ich gesammelt.
Super.
Spannend. Also du hast ja tatsächlich viele Leidenschaften, was auch, was ich noch gelesen habe, zählt ja zum Beispiel auch der Wein dazu, glaube ich, oder? Also du hast vorhin auch mal erzählt, dass bei euch so ein bisschen die Weingegend ist und dass du da auch ein Buchprojekt jetzt bereits in der Schleife hast.
Ich habe das Privileg, direkt am Weinberg zu wohnen, hier im schönen Kaiserstuhl im Südwesten Deutschlands, in Südbaden. Mein Spezialgebiet sind aber ungarische Süßweine, die heißen Tokaja. Die kennt heute keiner mehr, aber früher waren die mal ziemlich berühmt. Die sind sogar in Goethes Faust oder Schillers Wallenstein erwähnt. Und dort sind es vor allem die historischen. Also wir haben dort 300, 400 Jahre alte Weine gefunden, in alten Kellern und so weiter. Aber das wäre nochmal eine extra Podcast-Serie.
Wow. Ja, das klingt doch spannend.
Ich wurde neugierig, als es hieß, irgendwie Kritiken, dieser Wein ist nicht von dieser Welt. Da dachte ich mir, okay, da bin ich echt neugierig geworden. Aber du hast recht, das ist ein anderes Thema.
Dann müssen wir uns einfach nochmal hier vielleicht bei uns in Erlangen zum Sushi treffen und dazu einen deiner Weine verkosten. Und dann können wir da auch mitsprechen. Aber heute, glaube ich, belassen wir es mal beim Thema E-Mail. Da können wir vielleicht doch mehr dazu beitragen. Ja, wir wissen ja eigentlich alle inzwischen, dass man eben, wie anfangs erwähnt, für den Versand von Standalone-Mailings spezielle Versandsysteme benötigt, spezielle technische Voraussetzungen einfach gegeben sein müssen. Vielleicht einfach auch mal als Einstiegsfrage, gibt es denn allgemein Kriterien, die so ein Versandsystem erfüllen sollte, damit es für die Neukundengewinnung geeignet ist?
Ja, also die meisten dieser Kriterien sind ähnlich, auch für die Neukundengewinne, auch für die Bestandsgewinne, da gibt es ähnliche Kriterien. Also es muss natürlich technisch alle Standards einhalten, es muss gut bedienbar sein, es muss messen können, was man halt im E-Mail alles messen kann. Aber ich denke, was man stärker gewichten sollte hier, ist es einmal das Thema innerhalb der Messbarkeit, das Thema, dass Werbekunden, für die ihr ja arbeitet und auch ihre eigenen Tracking-Pixel haben. Und wir haben teilweise auch Versendungen im Standalone-Bereich, es sind 3, 4, 5 verschiedene parallel benutzte Tracking-Pixel drin. Also es stellt dann schon die Anforderungen an die technische Unterstützung und auch die Auflösung und im Zweifel auch das wirklich widerspruchsfreie, konsistente Reporting. Das Top-Thema aber aus meiner Sicht ist das Thema Zustellbarkeit, weil in dem Bereich eben Standalone gibt es ja eine ganze Reihe von Anbietern. Ihr kennt das ja tausendmal besser als ich, aber wir sehen dort, was die Adressqualität anbelangt, natürlich ein Spektrum von bis. Und wenn ich zu viele schlechte Adressen und zu viele Bounce-Adressen in dem System habe, also ab 10% Bounce, erwachen natürlich die Empfänger, also diese ISPs, diese Internet Service Provider, also diese T-Onlines, Gmails, Hotmails, Web.ds, Gmx, wachsen auch und sagen, was ist denn das für ein Verteiler? Sollten wir nicht besser sperren? Ja, also wir haben hier das Thema Verteilerqualität und wir arbeiten sehr gern prophylaktisch. Es ist besser, Prophylaxis als Therapie zu betreiben, weil wenn einmal das Kind in den Brunnen gefallen ist, man vielleicht nicht durchgekommen ist mit seinem Versand und dann die IP-Adress-Reputation beschädigt hat oder die Reputation der Versanddomain. Ja, das sind jetzt schon Fachbegriffe aus dem Bereich der Zustellbarkeit, der Deliverability, dann hat man halt sehr viel mehr Arbeit. Also von daher, bei den Zustellthemen sind es eben die technischen Voraussetzungen, also SPF, DKIM, DMARC, wie sie alle heißen, vielleicht auch gegebenenfalls BIMI, Adressqualität, Verteilerqualität, die Feedback-Loops, also die wirklich Spam-Beschwerden zu verarbeiten, auch auf die Zahlen zu schauen, nachzusteuern, nachzujustieren, im Dialog zu treten mit den Versendern, mit euch als Adresseigentümern, aber auch mit im Zweifel den Beteiligten, also den ISPs, den Internet Service Providern, im Zweifel auch den Whitelist-Anbietern wie der CSA. Das ist eine komplexe Aufgabe und dort, glaube ich, Versender, die ein Team haben und jahrelange Erfahrung haben, da einen Vorteil.
Dazu habe ich zwei Fragen, Frank. Die erste wäre, wenn ich 10% Bounce-Rate höre, wird mir ja so ein bisschen schlecht. Also gibt es wirklich Verteiler oder Listen oder Kunden, die 10% Bounce-Raten haben oder durchgängig oder wie ist das in der Praxis?
Durchgängig in der Regel nicht, aber wenn mal neue Verteiler in den Bestand kommen, das kann schon sein, dass dort gibt es natürlich immer komplexere, mehr oder weniger komplexe Selektion auf die Verteiler. Und wenn man da einmal nicht aufpasst und statt der richtigen Adressen die Bounce-Adressen hochlädt oder noch schlimmer die Abmelder, haben wir auch schon alles gesehen, dann kann ich sehr schnell in sehr große und auch nicht so leicht lösbare Probleme, Zustellprobleme laufen. Wir haben vor dem Versand so einen Pre-Check, wir nehmen eine Zufallsstichprobe von 200 Adressen aus dem Verteiler, jagen ihn durch unseren Adressvalidierungstool, das ist praktisch, wir simulieren eine E-Mail-Zustellung, dann gibt es eigentlich die E-Mail-Adresse auf dem empfangenen Mail-Server und wenn dort eine über 5% Bounce-Rate rauskommt, dann geht die Ampel schon auf gelb, später springt sie auf rot, um die Versender auch davor zu warnen, solche Adressen zu beschicken. Aber ja, in der Regel kommt das nicht vor. Wir haben durchschnittliche Bounce-Raten eigentlich von 0,1, 0,2, 0,3%. Wenn sie steigt, ist das nicht so gut. Da kann man in Probleme laufen. Natürlich komplette IP-Blocks, wie ich es erwähnt hatte. Aber wir haben auch festgestellt, dass zum Beispiel höhere Bounce-Raten korrelieren mit niedrigen Öffnungsraten. Weil nämlich, vielleicht mal kurz zur Erklärung, wenn man in der Inbox eines Empfängers landen will, muss man ja im Prinzip, sag mal, drei Hürden überwinden. Das erste, man muss beim Mail-Server erstmal angenommen werden. Ja, da muss man halt vernünftige IP-Adressen haben, Subdomain und so weiter. Das zweite, man muss über den Spam-Filter, muss am Spam-Filter vorbeikommen. Ja, und Spam-Filter sind natürlich tricky, weil die uns als Versender wenig Feedback geben, was sie eigentlich tun. Ja, das kann man nicht genau messen, man kann es eigentlich nur schätzen über Öffnungsraten oder auch domain-spezifische Öffnungsraten. Stichwort, wenn bei web.de die Öffnungsrate doppelt so hoch ist wie bei Gmail, dann kann sein, dass der Gmail-Spam-Filter mit dem Content ein Problem hatte oder mit dem Verteiler oder mit der IP-Adresse. Ja, man sieht schnell, wie multifaktoriell das ist. Und dann kann man dort ableiten. Und das dritte ist ein Relevanzfilter. Jeder, der heute E-Mail benutzt, sieht auch, dass schon im Posteingang vorsortiert wird, ja, durch KI-basierte Systeme. Das ist halt so personalisiert. Also wenn ich bei Empfänger A durchkomme, vielleicht bei einer Testadresse, die ich im Verteiler habe, bei Gmail, heißt das lange nicht, dass ich bei Empfänger B durchkomme, weil der vielleicht andere personalisierte Einstellungen, eine andere Interaktion mit den entsprechenden Versender hat. Genau, das sind die drei Hürden. Und was wir festgestellt haben, dass die Mail-Server eigentlich die gleichen Kriterien nehmen, wie auch die Spam-Filter, um eine Mail durchzulassen. Also wenn eine Mail sehr Spam-verdächtig ist, dann sortiert sie schon der Mail-Server aus. Später auch nochmal der Spam falls sie denn durchkommen würde. Und deshalb ist eine höhere Bounce-Rate auch korreliert mit weniger Response-Rate. Also ist ungefähr minus 0,15 die Korrelation. Und von daher ist es auf jeden Fall gut, super sauber mit den Adressen zu arbeiten. Ich nehme an, dazu habt ihr auch Podcasts geplant oder vielleicht schon gemacht über Adressverteilerqualität. Aber ja, das ist hier ein ganz zentraler Punkt, dass die Bounce-Rate eine der zentralen Kennziffern ist.
Ja, das ist tatsächlich, die Adressqualität ist ein wichtiger Punkt oder ein Risikobereich, den wir schon in einem maximalen Rechtssicherheitspodcast quasi in einer Folge mal gesagt haben. Das ist wirklich, also die Publisher, die Versender an sich natürlich, die juristische Person erhöhen natürlich das Risiko. Das haben wir bereits auch schon mal gesagt. Dann die Infrastruktur, deswegen bist du ja eingeladen, Frank, und die Datenqualität und die E-Mail natürlich, ne, die E-Mail an sich. Das sind so unsere vier großen Risikobereiche. Die zweite Frage, die ich dazu noch stellen wollte, weil du gesagt hast, Zustellbarkeit, wesentlicher Faktor, eine wesentliche Anforderung, wenn nicht die wichtigste Anforderung eines Versandsystems heutzutage, gerade für die Neukundengewinnung. Warum war das vor 10, 15 Jahren anders?
Oh, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Ich denke, wir haben im Bereich der Zustellbarkeit, haben wir den Zustand, dass geschätzt 90% Tendenz steigend, des weltweiten E-Mail-Volumens ist Spam. Ja, wir bekommen das nicht so mit, weil Spam-Filter uns schützen. Aber man muss eigentlich davon ausgehen, dass jeden Tag es mehr Spammer probieren und die Spam-Filter dadurch auch jeden Tag so ein bisschen schärfer geschaltet werden. Mhm. Die machen natürlich auch Fehler. Ja, da gibt es False Positives. Inzwischen weiß jeder, was ein False Positive ist. auch wer nicht mit Versand zu tun hat. Aber das heißt, die sortieren eben auch reguläre E-Mails raus. Und deshalb ist das ein Thema, wo wir vor 10 Jahren vielleicht noch nicht die Strenge hatten, die wir heute haben. Das gilt natürlich nicht für Spam, auch für Phishing, alle Ransomware, was es alles so gibt an nicht gewünschten und illegalem E-Mail-Volumen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Fähigkeit der Systeme personalisiert zu arbeiten, über KI E-Mails auszusortieren. Das heißt, wir haben immer mehr auch automatisierte Verfahren und wir haben mehr Verfahren und auch Techniken, um den Absender zu identifizieren, authentifizieren, also über BIMI und DMARC und so weiter, dass man dort, ja, und das bedeutet alles Herausforderungen und potenzielle Zustellrisiken, weil wenn ein System von dem einen Fehler macht, dann landet man mit seiner Kamera. Auch wenn man die Permission hat und der Content okay ist, kann man ziemlich schnell im Spamfilter landen. Und ich denke, das wird auch so weitergehen, wenn wir die Uhr mal 10 Jahre weiterdrehen, wird Durability nicht weniger von der Bedeutung, sondern es wird eher zunehmen. Und wir sehen, und das, ihr könnt es vielleicht noch besser erklären als ich, wir sehen erhebliche, ganz erhebliche Unterschiede in verschiedenen Versandsystemen im Zustellerfolg. Ja, ihr arbeitet vermutlich auch mit verschiedenen Versandsystemen und manchmal kann man es einfach auch nicht sagen, weil wir die Messbarkeit, wie ich es vorhin sagte, der Spamfilter und Relevanzfilter einfach nicht haben. Das ist dann so eine Mischung aus eigentlich wirklich Hightech und Blackmagic. Und es gibt ja auch im Markt keinen Ausbildungsgang. Es gibt keinen Ausbildungsberuf an der IHK, der hier Zustellmanager ist. Aber die guten Versandsysteme, die haben eben Zustellteams, die sich dort eingearbeitet haben. Das sind Quereinsteiger, die müssen eben sehr gut sein in Technik, in deskriptiver Statistik, ja, in dem ganzen Thema auch Koordination, Kommunikation mit der CSA, also mit einer Whitelist, mit dem wichtigsten Whitelist-Anbieter hier bei uns in Deutschland, mit den ISPs, mit den Versanddienstleistern und dort auch ins Gespräch gehen. Und dieser Dialog, das würde ich vielleicht auch noch als Antwort auf Sabrinas Frage, was sind denn auch Kriterien für eine gute Zustellbarkeit, diesen aktiven und konstruktiven Dialog mit den Versendern, dass die Versender auch unser Feedback ernst nehmen und wahrnehmen und einfach sagen, ne, kein Problem, ich verschicke jetzt diese Liste, mein Werbekunde wollte das. Das ist, glaube ich, auch ganz zielführend. Man arbeitet dort eher im Team. Man sitzt auf der gleichen Seite des Tisches. Das bekomme ich von unseren Kollegen, von euren Kollegen mit und das ist ein wunderbarer Dialog und das ist, glaube ich, wichtig. Wir lernen gemeinsam, wie sich das entwickelt und egal, in welche Richtung es sich entwickelt, wir wollen die Ersten und Schnellsten sein, die herausfinden, was man besser machen kann oder optimieren kann und dann auch mit euch gemeinsam umsetzen.
Sehr gut, ja. Also ich denke auch, du würdest wahrscheinlich auch sagen, dass es schon einen großen Unterschied gibt, auch hinsichtlich der Qualität der Versender und der Listen, oder? Also da merkt ihr wahrscheinlich auch hinsichtlich der Zusammenarbeit, dass es da große Unterschiede gibt.
Enorm. Also es geht los bei Basics, also Adressqualität, hohe Bounce-Rate schon vor dem Erstversand. Es geht um Basics wie Impressum. Man sollte halt voraussetzen, 2021, dass sich rumgesprochen hat, dass man ein vollständiges Impressum hat, dass ein Impressum in Deutschland besser ist als eins in Gibraltar oder Malta. Und diese Dinge sind, dass man vernünftige Abmeldelogiken hat. Und auch der Content, den Richtlinien entspricht, die ISPs, also die großen Mailbox-Provider, dann auch erwarten, dass man die Feedback-Loops, also Feedback-Loops vielleicht zur Erklärung, das sind die Informationen, die wir zurückbekommen von den Internet-Service-Provider über Spam-Pine-Complaints, über Abmelderaten und so weiter, dass man die im Auge hat und dann eben kritische Content und kritische Verteile nicht beschickt. Ja, das sind alles Einflussfaktoren und man hat den Eindruck, es werden täglich mehr und zwar täglich komplexer. Aber wir haben eine eigene, sagen wir mal, eine eigene Software geschrieben, ja, die unsere die letzten 30 Tage jede einzelne E-Mail protokolliert, sie korreliert mit, wir schauen uns genau an, welche Zusammensetzung der Bounce-Gründe gibt es, korreliert die Öffnungsrate irgendwie mit der Reputation, mit dem Sender-Score, der IP-Adresse und so weiter, um herauszufinden, wie wir das permanent optimieren können. Ja, die Unterschiede sind enorm und diese Unterschiede bedeuten aber auch, dass wir die Möglichkeit haben für A-B-Split-Tests. Ja, es gibt Unterschiede, entweder die wir selber erzeugen, ja, wenn ich unterschiedliche Betreffzeilen teste, oder die einfach an uns herangetragen werden. Wenn wir über verschiedene Wiedervermarkte dann, sagen wir, den gleichen Content sehen, dann können wir auch sehen, wer kann denn besser zustellen. Daraus lernen wir permanent. Und diese Insights wenden wir an und ein Teil davon geben wir natürlich auch an euch weiter, um das, ja, um euer Geschäft besser zu unterstützen.
Wir merken, Frank, auch immer mehr eine Abwanderung ins Ausland. Das heißt, wir haben wirklich tatsächlich dann Companies, die dann mehr verstärkt aus dem Ausland eben verschicken. Und über Versandlösungen, die gar nicht auf dem Schirm sind. Das sind teilweise tatsächlich selbstgestrickte Lösungen. Man muss sich mal so back to the, keine Ahnung, ne, irgendwie 90s, so CGI und sonst was und PHP-Skripte, irgendwelche eigengestrickte Sachen, die dann irgendwelche SMTP-Server-Dienste dann ansprechen und darüber irgendwie verschicken. Also ziemlich krass. Also ihr monitort ja selber auch den E-Mail-Markt. Kannst du das so bestätigen oder ist das etwas, was bei den Bestandskunden-Companies dann auch weniger ins Gewicht fällt?
Bei den Bestandskunden, die an ihre organischen Listen schicken, sehen wir das weniger. Auch da gibt es natürlich von bis Unterschiede, dass sie teilweise auch selber vielleicht nicht mehr so genau wissen, wann sie denn genau eine E-Mail-Adresse von 15 Jahren auf eine Messe generiert hatten, ob die Permission jetzt 100%ig ist. Das können wir als Versand gar nicht überprüfen. Aber
klar.
Wir sehen, dass wenn die Qualität zu schlecht ist, dass wir auch Kunden natürlich ablehnen. Völlig klar, dass wir nach dem Feedback, gerade im Dialog mit der Certified Senders Alliance, dort bestimmte Kunden nicht. Zum Beispiel, wir können auch selber eine Reihe von Spam-Fallen erkennen. Aus unserer Historie kennen wir bestimmte Spam-Fallen. Und wenn die hochgeladen werden, einem Verteiler, dann bitten wir doch auch mal die Versender, die Permission offenzulegen von diesen Spam-Fallen. Und wenn das nicht wenn das nicht glaubwürdig ist, was es in den meisten Fällen nicht ist, dann lehnen wir diese Versender natürlich auch ab. Und in dem Zusammenhang sehen wir natürlich auch eine gewisse Abwanderung auf exotische Versandsysteme, Eigenbaulösungen, PHP-Skripte oder im Ausland. Aber da wir praktisch mit den mit grauem oder nicht so legal überhaupt nichts zu tun haben wollen, ist das für uns eigentlich nicht so ein Hauptfokus, jetzt zu wissen, wo die gerade versenden und mit welcher Technik. Aber ich denke, da hast du recht, das nimmt zu, wird vielleicht auch weiter zunehmen, aber ist eigentlich nicht unsere Baustelle.
Naja, genau. Du hast vorhin die CSA erwähnt, die Certified Senders Alliance. Das ist ja quasi die für die Zuhörer nochmal im Grunde die Wächter, ne? Die Wächter, die quasi die Qualität der E-Mails, vor allem eben der gewerblichen E-Mails natürlich verbessern möchte. Siehst du da eine immer stärkere und wichtigere Rolle dann in der CSA in der heutigen Zeit?
Absolut. Ich denke, heute, wenn man im B2C-Bereich unterwegs ist, im Dachraum, kommt man an der CSA nicht vorbei. Die CSA, also Certified Senders Alliance, hat gewisse Regeln aufgestellt für sauberes E-Mail-Marketing. Und wer sich an die Regel hält, kann dann eine Zertifizierung bekommen. Dann kann man dort seine IP-Adressen melden. Über diese IP-Adressen kann man dann besser zustellen bei den teilnehmenden ISPs. Das ist United Internet, also mit Web.de, GMX und so weiter. Und dort hat man dann deutlich höhere Zustellraten von der Anzahl der Adressen, die man zustellen kann, aber auch einen besseren Zustellerfolg. Und diese CSA-Zertifizierung ist eine, die uns sehr wichtig ist. Und deshalb gehen wir davon aus, dass alle unsere, und wir haben es in allen unseren Kundenverträgen drin, auch im Vertrag mit euch natürlich, dass die CSA-Konformität, gerade was die Permission anbelangt und Abmeldelogiken und so weiter, eingehalten werden. Wenn es nicht so ist, dann suchen wir sehr schnell das Gespräch mit den Versendern, weil natürlich auch die CSA oder die ISPs das Gespräch mit uns suchen. Ja, wir haben einen direkten Dialog mit jetzt. Wir sind auch Teil der Kompetenzgruppe E-Mail und wir gehen auf die CSA-Veranstaltung. Ja, ist eine zentrale Stellgröße heute im E-Mail-Marketing. Ich glaube, das hat sich etabliert und das ist auch irgendwie ein Unikum weltweit. Aus anderen Ländern kennen wir das so nicht. Wir sind eigentlich ganz froh, dass es diese qualitätssichernde Instanz gibt.
Und Sabrina, ich glaube, du kannst auch bestätigen, dass es tatsächlich Kunden gibt, die bei den Kampagnen auf das Versenden von nur über CSA zertifizierten IP-Adressen quasi auch bestanden wird, ne? Also ich habe es mal in den Aufträgen tatsächlich gesehen, es wird mehr, oder?
Das auf jeden Fall. Also ich denke, dass vor allem auch dieses Thema Rechtssicherheit dadurch nochmal verstärkt gegeben ist, auch bei den Kunden eben, dass ein gewisses Vertrauen schafft. Und wir dadurch einfach das Haftungsrisiko auch minimieren können für die Kunden. Also das wird auf jeden Fall nachgefragt und auch wir sind da einfach auch sehr froh darüber, dass wir da einen wirklich vertrauenswürdigen Partner eben auch haben, wo wir gewissenhaft sagen können, dass wir das alles DSGVO-konform und eben CSA-konform alles auch einhalten können.
Absolut. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass die CSA eben nicht nur ein, sag mal, juristisches Konstrukt ist, das dann bestimmte Dinge einfordert, sondern die haben auch eine ganze Reihe an technischer Kompetenz inzwischen entwickelt, aufgebaut, um wirklich auch die Einhaltung dieser Regularien zu überprüfen. Also es gibt CSA-Monitoring-Screens inzwischen, wir kriegen CSA-Feedback-Loop-Informationen, also wo wir dann Spam-Fallentreffer und auch Spam-Complaints verarbeiten können. Es ist auch sehr transparent, da gibt es Schwellenwerte. Wenn man über den ist, dann hat man eben ein Zustellproblem oder potenzielles. Diese Informationen greifen wir automatisiert ab von den CSA und stellen sie unseren Kunden bei Bedarf auch zur Verfügung. Wir monitoren das selber, wir haben Alerts eingerichtet, um dort entsprechend auch dort reagieren zu können, schnell reagieren zu können, wenn wir Verletzungen dieser Schwellenwerte sehen. Also von daher sehen wir auch, dass die CSA dort technisch etwas anbietet, das einfach auch dem Deutschen, ja, es ist ein Win-Win, es hilft dem Empfänger der E-Mail, es hilft dem Versender entsprechend. Man zahlt dafür, muss man auch dazu sagen, ja, das ist nicht kosten. Wir als Versanddienstleister haben die Zertifizierung und wir erwarten eben von allen Werbekunden. Aber es gibt auch, wenn man selber sagt, ich will mich selber zertifizieren lassen, geht das auch. Man kann zur CSA gehen, kann sagen, bitte zertifiziert mich, ich lege alles offen, das dauert ein paar Monate und dann ist man durch und kann CSA-konform versenden.
Für die Kunden aber, dass du das vielleicht nochmal kurz erklärst, Frank, der muss sich natürlich nicht drum kümmern, wenn er jetzt über eine seriöse, große Versandplattform wie jetzt XQ beispielsweise mit Mailion verschickt, der muss sich dann nicht drum kümmern. Das übernimmt ihr quasi für den Kunden, der da seine Mails verschicken möchte.
Genau. Bei uns ist es so, dass wir dann im Prinzip als Unternehmen, als Versanddienstleister zertifiziert sind, davon Dafür fordert die CSA von uns, dass wir nur natürlich auch saubere, also CSA-konforme Versender über die Plattform versenden lassen. Und das lassen wir uns zusichern in den Verträgen mit unseren Kunden. Also das ist faktisch dann die Weitergabe an die. Und deshalb haben wir aber auch die Aufgabe, mit zu monitoren und nicht zu sagen, ja, schön, und da, jeder kann unterschreiben, dass er CSA-konform wäre. Deshalb haben wir eben auch unsere eigene, schon erwähnte Durability-Monitoring-Lösung etabliert und arbeiten eben auch eng mit den direkten CSA-Kennzahlen, um zu sehen, ob diese CSA-Konformität wirklich so ist, wie das vertraglich zugesichert wurde. Wir haben da inzwischen auch Vertragsstrafen drin, weil wir auch Erfahrung gemacht haben, dass diese Zusicherung, auch wenn sie vertraglich erteilt wurde, eben nicht immer das hält, was dort auf dem Papier stand. Und ich denke aber jetzt, dass wir in den letzten 2 Jahren keine Eskalation mehr hatten. Also mussten wir niemanden rausnehmen aus unserem Versandportfolio, weil wir eigentlich schon von Onboarding sehr zeitig merken. Schon beim ersten Import, ich hatte das schon kurz erwähnt, dann lassen wir unser Adressvalidierungstool, wenn wir da zu viel Spam fallen oder sonstige Bounce oder irgendwas sehen oder der Content beim Testversand komisch ist, dann sagen wir Dankeschön.
Ja, sehr gut.
Das riskiert unsere CSA-Zertifizierung und das können wir uns nicht leisten, darauf dazu verzichten.
Ja, das ist Thema Monitoring jetzt auch schon öfters mal erwähnt. Also das wird ja tatsächlich, glaube ich, auf allen Seiten immer wichtiger. Und auch wir haben ja unseren Mailing-Monitor auch für unsere Kunden im Angebot, wo wir natürlich auch das ganze Thema eben DSGVO-Konformität und sowas mit überwachen können. Aber eben auch Versandvolumen, also gerade hinsichtlich Werbedruck, siehst du da auch gerade das Problem, dass man da einfach echt auch eine Veränderung merkt an dem ganzen Thema eben Versandvolumen?
Auf jeden Fall. Also wir sehen deutlich steigende Versandvolumen, eben auch, weil der Papierkanal heute gar nicht mehr so, also wenn mich jemand per Papier erreichen will, in unserem Offenmachen-Büro, wo ich dann vielleicht nur jede zweite Woche bin, dann muss der schon mal 2 Wochen warten, bis ich überhaupt darauf reagiere. Und es wird auch immer weniger. Das heißt, der E-Mail-Kanal, die elektronischen Kanäle werden wichtiger, sie sind schnell, sie sind messbar. Wir sehen eine Zunahme, das führt natürlich auch dazu, dass vermutlich auch in eurem Geschäft die durchschnittliche Adresse häufiger bespielt wird, der Werbedruck steigt. Das heißt, es gibt höhere Risiken, dass Empfänger dann sagen, nö, will ich nicht, also sich abmelden oder auch einfach sagen, das bezeichne ich mal als Spam. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Das heißt, selbst wenn man CSA-konform ist, sauber ist, man hat eine gültige, rechtsgültige, gerichtsfeste Permission. Wenn zu viele Empfänger sagen, ich betrachte diesen Versender als Spam und den Spam-Button drücken, dann kann der ISP, also der, der die Mailbox betreibt, sag mal, ein Web.de, ja nicht unterscheiden, ob man jetzt, ja, ob das jetzt die Permission sauber ist oder nicht. Und es gibt die Tendenz, dann den Versender so zu behandeln, als wäre es ein echter Spammer. Und diese Differenzierung ist, glaube ich, eine Herausforderung, dass man dort den Werbedruck sauber managt. Das werdet ihr aber vielleicht noch besser kommentieren können, als ich es kann. Das Zweite ist, dass natürlich Öffnungsraten, diese zweite Kennzahl, gerade durch das iOS-Update 15, dass jede E-Mail faktisch als geöffnet gemeldet wird. Ja, wir sehen das auch im kleinen Umfang bei Gmail. Auch Gmail scheint ungefähr 5% der Adressen, die man beschickt, zu öffnen, automatisiert, um zu schauen, ob das vielleicht irgendwie komisch ist oder vielleicht automatisch auf die Links klickt, um die Landingpages zu analysieren. Das heißt, wir haben hier eine Verzerrung der Öffnungsraten, die eben dann nicht mehr die Aussagekraft hat, die sie früher hatte. Das heißt, die Klickraten sind eigentlich jetzt die härteste Währung. Waren sie eigentlich immer, aber Klickraten werden jetzt noch wichtiger.
Also bei unseren Kunden sind es eher dann die Leads noch. Ne? Also was bringen dann wieder Klicks? Das gibt da wieder automatisierte Klicks oder wie auch immer forcierte Klicks. Ne? Und wenn dann das Standalone, also die Landingpage nicht quasi korrespondiert mit dem Werbemittel, dann bringt der Klick auch nicht viel. Das heißt, für den Kunden am Ende dann in unserem Business ist tatsächlich der Lead die Währung. Und dort sagen wir ja immer, ist eben die Balance zu wahren zwischen zu vielen Mails, also dass man zu viele Leads, also viele Leads generiert, aber auch wiederum Beschwerden dadurch halt einfach dann riskiert. Und deswegen sollte man immer die Balance halten. Das ist so immer das, was wir, unser Credo, was jetzt maximal rechtssicheres E-Mail-Marketing angeht. Aber das ist tatsächlich eine große Herausforderung für die Zukunft.
Absolut, ja, das sind wir beim Werbedruck. Das geht natürlich um Versandzeitpunkte. Gibt es besonders neuralgische Zeitpunkte? Wir haben auch so eine personalisierte Versandzeitpunktlogik bei uns im System. Die bringt nochmal so ungefähr 4% an Klickrate. Falls ihr die noch nicht genutzt habt, könnt ihr vielleicht mal ausprobieren. Aber ja, durch diese Kennzahlen will man natürlich die komplette Wertschöpfungskette auch betrachten und analysieren können, bis hin zur generierten E-Mail-Adresse. wie hoch ist die Qualität bestimmter Partner oder bestimmter Seiten, mit denen man zusammenarbeitet. Und ihr könnt natürlich noch weitergehen. Ihr könnt über die Lead-Qualität dann natürlich alles messen. Das ist natürlich schon praktisch. Also ohne wirklich Zahlenkompetenz und Eintauchen in die Statistiken geht modernes E-Mail-Marketing vermutlich gar nicht mehr.
Ja, das stimmt. Also ich merke schon, es gibt tatsächlich, glaube ich, viele, viele, viele Punkte, viele Herausforderungen beidseitig, die man mit Sicherheit noch einzeln auch noch mal intensivieren kann. Wir sind jetzt allerdings tatsächlich schon so ein bisschen am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Also ich danke euch beiden für die umfassenden und interessanten Infos heute, die Einblicke insbesondere hinter die Kulissen eines Versandsystems für Standalone-Mailings. Und ja, es ist also, wie gesagt, sehr spannend, diese Entwicklung auch mal so von beiden Seiten zu hören. Nicht nur aus unserer Sicht der Versender, sondern eben auch der Technik dahinter. Und ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht. Danke, Frank, für deine Zeit heute. Danke für deine
Einschätzung. Immer wieder spannend. Danke, Frank.
Ja,
und jederzeit wieder.
Ich hoffe es doch, dass wir uns vielleicht echt nochmal in einer anderen Folge wieder hören. Und genau, also an sich, wenn ihr uns regelmäßig hören wollt, dann abonniert uns natürlich gerne wieder auf einem der bekannten Streamingdienste. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, ihr findet uns auf allen üblichen Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr sonst noch Fragen oder Wünsche habt, wenn euch irgendwas noch speziell interessiert habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mail schreiben an podcast@interactive-one.de. Und dann wünsche ich jetzt erstmal allen noch einen schönen Tag. Sag schöne Grüße nochmal nach Freiburg. Und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht tatsächlich auch mal wieder in live zum Sushi-Essen.
Sushi, sehr gut. Wer dabei? Frank.
In 3D und in Farbe. Wunderbar, super. Euch alles Gute.
Danke.
Schönen Tag. Bis dann.
Alles gut. Tschüss.
Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.